Hey. Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Es sollte eigentlich eine ganz entspannte Sprintetappe werden, doch am Ende war auf der 8. Etappe der 105. Austragung der Tour de France doch ordentlich was los und das ist jetzt aufzuarbeiten. Und das tun wir auch in einer neuen Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse und wie immer dabei Felix Mattes. Hallo Felix.
Servus Lukas, hi.
Ja, ich habe es angesprochen, es war eine sehr, sehr aufregende Etappe und wenn wir aufs Profil gucken, dann kann man das nicht unbedingt erwarten, es war eine klassische Sprinter-Etappe.
Ja, eigentlich habe ich gestern gesagt, ganz klar, Massensprint, ja, letztendlich ist es zu dem ja auch gekommen, aber außenrum, im Massensprint und außenrum ist relativ viel passiert, was jetzt aufzuarbeiten ist, glaube ich.
Genau, gucken wir als erstes mal auf den Sprint, denn da ist doch ziemlich viel passiert. Angefangen hat das Finale mit einer späten Attacke von Philippe Gilbert, der gezeigt hat, dass er auf jeden Fall auch ins gelbe Trikot will, während Greg van Avermaet da ja seit ein paar Tagen drin rumfährt und das auch sehr, sehr souverän verteidigt. Hat Gilbert einen Angriff gewagt, ist aber nicht richtig weggekommen und dann waren eben die typischen Sprinter vorne und als erstes hat Peter Sagan den Sprint eröffnet. Relativ früh, also es wäre ein sehr, sehr langer Sprint geworden, hat auch nicht gereicht. Und hinter Peter Sagan gab es dann ein kleines Scharmützel zwischen André Greipel und Fernando Gaviria. Vielleicht kannst du uns das ja mal kurz schildern, was da so vor sich ging.
Ja, eigentlich ist es relativ einfach, glaube ich. Also Greipel ist am Hinterrad von Sagan gefolgt, wollte aus seinem Windschatten sprinten. Die waren links an der Bande in Fahrtrichtung links und Gaviria wollte noch weiter links an Greipel vorbei. Hat da eine Lücke gesehen, die eigentlich überhaupt gar nicht da war. Also so ein bisschen vergleichbar mit der Cavendish-Sagan-Situation letztes Jahr, nur dass Sagan damals noch nach rechts rüber kam. Greipel war schon da, in dem Fall jetzt. Ja, und Gaviria wollte da rein und ist aber nicht reingekommen. Dann gibt es eine kleine Berührung. Greipel lehnt sich ein bisschen nach links, sieht so ein bisschen aus der Vogelperspektive so aus, als ob er auch ein bisschen gegen Gaviria sich lehnt. Aber letztendlich, das ist eine Ausgleichsbewegung, denke ich. Und Gaviria hat, ich glaube, dreimal versucht, mit der Schulter und mit seinem Kopf sich gegen Greipel zu drücken und hat so einen kleinen Kopfstoß dann am Ende noch gegeben. Und ja, dafür wird Gaviria dann am Ende bestraft.
Ja, es war also auch nicht nur eine Bewegung, in der versucht hat, Gaviria in diese Lücke, die nicht da war, zu kommen, sondern auch wirklich zwei- oder dreimal hat da Greipel ordentlich Feuer gemacht und über diese Situation hat sich Greipel im Ziel auch gegenüber der Presse geäußert und da hören wir mal rein.
Ich bin ganz klar um den Sieg gebracht worden mit dem Manöver von Gaviria. Ich halte meine Linie, wo kein Platz ist, ist kein Platz. Und ich habe die Erfahrung genug, dass ich die Seite nicht aufmache. Und er hat es zweimal probiert und dadurch habe ich halt zweimal rausnehmen müssen beim Sprint. Und bin dadurch ganz klar um den Sieg gebracht worden. Ja, er hat zweimal versucht, beziehungsweise drei, viermal sogar, mich wegzustoßen. Und ja, für mich ist das ganz klar ein Regelverstoß.
Ja, aus den Schilderungen von André Greipel und aus deinen geht hervor, dass das wahrscheinlich schon eine gerechte Strafe gegen Fernando Gaviria war, oder?
Ja, ich denke schon. Also den Kopfstoß sollte man wohl bestrafen, denke ich. Vor allem, weil es halt nicht nur eine Bewegung war, sondern gleich mehrmals hintereinander. Interessanterweise hat sich Gaviria überhaupt gar nicht im Unrecht gesehen, sondern im Ziel hat er sich ja auch erstmal über Greipel aufgeregt, dass der ihm die Tür zugemacht hat. Was man aber eigentlich in den TV-Bildern überhaupt nicht so sehen kann. Also meiner Meinung nach war Greipel da und die Lücke hat einfach nicht bestanden, in die Gaviria rein wollte. Und ja, wenn du mit dem Kopf durch die Wand willst, dann geht der Kopf halt auch mal gegen die Wand und das darf er halt nicht und dadurch ist die Strafe dann für Gaviria schon gerechtfertigt. In der Stimme jetzt eben, die wir eingespielt haben, wusste Greipel davon noch nichts von der Bestrafung und auch nicht davon, dass er selbst auch bestraft worden ist. Und das ist das, was dann für Aufsehen gesorgt hat, warum Greipel jetzt auch eine Strafe bekommt. Und da haben wir erstmal alle gedacht, warum eigentlich jetzt in dem Duell mit Gaviria Greipel auch bestraft? Das ist ein bisschen hart. Aber inzwischen hat sich herausgestellt, dass das wahrscheinlich gar nicht dafür war.
Ganz genau, in der Sprintanfahrt schon vor der letzten kleinen Kurve, da soll Greipel oder hat Greipel auch einen kleinen Schubser mitgegeben, und zwar Nikias Arndt, der sich heute nach dem Ausfall von Michael Matthews für Sunweb mal im Sprint zeigen durfte und stark angefahren wurde, auch von Kroa Andersen. Und da hat ja André Greipel auch eine kleine Schubsbewegung, um sich Platz zu schaffen, gemacht. Ob der Kopf da im Spiel war, war jetzt nicht so genau zu erkennen. Findest du die Strafe gerechtfertigt oder ähnlich wie ich doch sehr, sehr hart gegen André Greipel?
Ja, ich finde die schon hart. Also, der Unterschied ist einfach, dass mit Gaviria waren von Gaviria halt mehrere Bewegungen und am Ende die letzte auch ziemlich deutlich, ziemlich aggressiv, weil er halt sich abgedrängt gefühlt hat, scheinbar. Und dann dieser aggressive Kopfstoß, dafür ist die Strafe, finde ich, gerechtfertigt. In der Situation mit Greipel und Arndt, ja, ist eine Bewegung da von Greipel, die auch nicht sein soll, sein darf eigentlich, aber gut, wenn man das bestraft, dann muss man, glaube ich, in sehr vielen Sprints sehr viel bestrafen, und das passiert sonst ja auch nicht, deswegen fand ich die Strafe, ehrlich gesagt, ziemlich unverständlich. Zumal auch, soweit ich weiß, ich habe mit Nikias Arndt nicht gesprochen nach der Etappe, aber Tom Mustroff hat mit ihm gesprochen, unter anderem für Radsport News. Und da, soweit ich weiß, hat Nikias die Szene gar nicht angesprochen. Also scheint er es auch selbst nicht so schlimm gefunden zu haben.
Ja, es bleibt natürlich so ein bisschen eine Frage. Ein Statement gab es jetzt offiziell nicht, warum jetzt ausgerechnet Greipel da bestraft wurde. Auch ich fand das sehr, sehr hart. Am Ende wären beide, also Greipel und Gaviria, auf den Rängen 2 und 3 gewesen. Greipel hat sich doch sehr, sehr um seine Siegchance betrogen gefühlt und auch generell sah der Sprint an sich ziemlich gut aus. Aber am Ende profitierte Dylan Groenewegen mit einer verdammt hohen Endgeschwindigkeit von diesem Scharmützel, eben auch davon, dass Peter Sagan sehr, sehr früh in diesen Sprint gefahren war und hat sich den zweiten Etappensieg hintereinander gesichert. Dylan Groenewegen, der kommt richtig gut in Fahrt, aber vielleicht ein bisschen spät, wenn wir darüber reden, dass es jetzt nach Roubaix und dann in die Alpen geht, oder?
Ja, das ist genau der Punkt. Wenn er das schon hätte zeigen können bei den ersten zwei richtigen Sprintankünften, dann wäre er tatsächlich auch noch im Kampf um Grün wahrscheinlich drin, aber so sind es halt jetzt zwei Etappensiege, was wunderbar ist, und er wirkt auch wirklich stark, hat einen sehr starken Sprint wieder gezeigt heute. Ich weiß auch nicht, ob Greipel oder Gaviria ohne ihr Scharmützel dagegen hätten was ausrichten können, dass Groenewegen da von hinten dann mit Geschwindigkeit kommt und gewinnt. Wirkt sehr stark und hat auch ja noch ein paar Chancen, vielleicht noch zu den zwei noch einen dritten oder vierten Etappensieg hinzuzufügen.
Zuzutrauen ist es ihm auf jeden Fall. Wir müssen noch kurz sagen, die Strafe gegen Greipel und Gaviria bestand also darin, dass sie am Ende der Gruppe jetzt eingereiht wurden, die da gemeinsam gesprintet ist. Also Greipel 92., Gaviria 93. Und damit hat sich eben auch auf dem Podest einiges getan, denn Peter Sagan ist Zweiter geworden und John Degenkolb Dritter. In Anbetracht der Umstände wird er sich vielleicht nicht so doll darüber freuen, wie wenn er es selber geschafft hat, aber trotzdem ist es ein Podestplatz für John Degenkolb, den er natürlich gerne mitnimmt, oder?
Ja, das denke ich auch. Also letztendlich wird er sich, steht dann am Ende, steht so in den Büchern, Degenkolb dritter Platz in Amiens. Und von daher ist es auf jeden Fall stark. Es bestätigt das, was er eigentlich die ganze Tour schon gezeigt hat, dass er schon gut drauf ist, dass es im flachen Sprint halt einfach ein bisschen was fehlt zu den reinen Top-Sprintern. Dass er halt nah dran ist und gut in Form ist, das hat er bestätigt und heute auch wieder. Und jetzt steht halt ein dritter Platz da, das ist ja richtig gut.
Ja, sprechen wir nochmal kurz über Peter Sagan und auch über Fernando Gaviria, denn in dem Duell um Grün war es ja eigentlich noch relativ eng. Jetzt hat Gaviria sich mit seiner doch sehr dummen Aktion so ein bisschen auch die Chance aufs grüne Trikot verbaut. Es sind jetzt über 60 Punkte der Rückstand für Peter Sagan, und der ist vermutlich auf den schweren Etappen doch noch eher in der Lage zu punkten. Hätte da auch Gaviria einfach ein bisschen mehr den kühlen Kopf bewahren sollen und auch so ein bisschen ans grüne Trikot denken, weil so wie das für mich aussieht, ist das jetzt heute schon so eine Art kleine Vorentscheidung in Richtung Sagan gewesen.
Ja, ich denke, die Vorentscheidung ist es auf jeden Fall. Die ist auch vorher, glaube ich, eigentlich schon fast gefallen, eben weil Sagan auf den schweren Etappen wahrscheinlich mehr Punkte holen wird. Aber ja, dass Gaviria da im Sprint dann ans grüne Trikot denkt, das kann man nicht erwarten, beziehungsweise ist unwahrscheinlich. Im Sprint kämpfen die Jungs darum, die Etappe zu gewinnen. und sehen nur, ja, versuchen als erstes in der Ziellinie zu sein, darum geht's. Und die Punkte werden dann danach zusammengerechnet. Wenn jetzt einer da drüber nachdenken würde, wie jetzt zum Beispiel in einem Formel-1-Rennen zu sagen, okay, ja, vielleicht lieber Vierter, als um jeden Preis Dritter zu versuchen, um noch die Punkte für die Weltmeisterschaft zu holen. Das ist ein bisschen eine andere Geschichte, aber ich glaube, hier kalkuliert dann niemand in der Sprintanfahrt, ja, wenn ich jetzt Dritter werde, dann ist das schon okay, dann habe ich noch Punkte geholt und verliere nichts auf dem Sagan und so. Ja, das so funktioniert es dann nicht, glaube ich.
Ja, also schade, dass wir über solche Aktionen überhaupt reden müssen. War wirklich unnötig von Fernando Gaviria, diese Aktion. Und für André Greipel ist es natürlich ärgerlich und vielleicht auch wirklich ein bisschen unverständlich. Aber er hat gezeigt, dass er da ist und dass er, wenn alles gut läuft, definitiv noch in der Lage ist, Etappen zu gewinnen. Und ich denke, das können wir auch mitnehmen aus dieser Etappe. Und das war der Rückblick auf den Sprint. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann fassen wir noch die restliche Etappe für euch zusammen und dann geht es natürlich auch noch den Ausblick auf das erste richtige Highlight bei dieser Tour de France. Also bleibt dran, bis gleich.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de. Kick in Rush. Die WM 2018. Deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres. Auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de.
Und damit willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir ist immer noch Felix Mattes und wir analysieren die 8. Etappe der Tour de France von Dreux nach Amiens. Über 181 Kilometer ging es. Am Ende war Dylan Runewegen der strahlende Sieger, der sich seinen zweiten Sprinterfolg in Folge sichern konnte. Aber bevor es zum Massensprint, über den wir gerade gesprochen haben, ging, dauerte es wieder eine Weile, bis nach dem Start dann die Ausreißergruppe stand und da gab es eine Aktion, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, Felix. Markus Burkhardt hatte sich aus dem Feld abgesetzt, ist dann irgendwann am Rand vom Rad gestiegen und hat dem vorbeifahrenden Fahrern applaudiert. Für mich ist es auf jeden Fall jetzt schon eine Szene dieser Rundfahrt. Hast du das auch gesehen?
Ja, ich habe es auf Twitter gesehen. Witzige Aktion. Ja, es ist einfach schwierig auf so einer Etappe. Macht es keinen Sinn, wenn man angreift und dann auch noch alleine vorne ist. Und genau das ist halt, glaube ich, passiert. Also ich habe nur die Szene, wo er da steht und applaudiert gesehen, aber ich denke, genau das ist halt passiert. Er ist halt vorgefahren und war aber alleine und dann, ja, macht es halt keinen Sinn, weiter durchzuziehen. Und hat er sich gedacht, okay, dann stelle ich mich halt mal an den Straßenrand und mache mal einen kleinen Gag. Und ja, hat ja funktioniert, ist, glaube ich, ganz gut gelaufen auf den sozialen Medien.
Ja, so kann man auf jeden Fall die Zeit im Fernsehen optimal nutzen und Sympathiepunkte hat es auf jeden Fall irgendwo ein bisschen gebracht. Wie gesagt, dann gab es eine zweiköpfige Ausreißergruppe, die aber wie erwartet auch nicht durchgekommen ist. Es wurde auch im Zwischensprint gesprintet, den hat diesmal aus dem Feld heraus Demar vor Sagan und Gaviria gewonnen. Also Gaviria konnte auch schon vor dem Sprint nicht wirklich Punkte gut machen. Greg van Avermaet hat sich dann zusätzlich noch am Sprint um die Bonussekunden eine weitere Bonussekunde gesichert, hat also auch in der Gesamtwertung ein bisschen was wieder gut machen können und dann ging es 17,5 Kilometer vor dem Ziel, kam es zu einer relativ unschönen Szene. Es gab einen Sturz, von dem neben Julien Alaphilippe und Daniel Martin auch Toni Martin betroffen war und auch er hat sich kurz nach dem Rennen mal kurz zu seinem Zustand geäußert und dazu, wie er dann die Situation erlebt hat, da können wir kurz reinhören. Ich habe wieder zwei kurze Aussagen zusammengeschnitten.
Nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt gerade die Lippe genäht bekommen, habe relativ große Schmerzen im Brustbereich, im Rückenbereich. Wir fahren jetzt nochmal ins Krankenhaus, um das nochmal genauer zu bestimmen. Keine Ahnung, vor mir sind sie alle gestürzt, ich bin drüber bei einer relativ hohen Geschwindigkeit. Für mich war da nichts zu machen.
Ja, der O-Ton, den wir gerade gehört haben, der war bevor Toni Martin ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Jetzt steht es fest, er hat sich einen Wirbel gebrochen und kann das Rennen nicht fortsetzen können. Natürlich von uns beiden gute Besserung an Toni Martin für den Fall, dass er das hört. Das ist auf jeden Fall ziemlich bitter für Toni Martin, aber auch für das Team Katjuscha, die ja jetzt schon den zweiten Fahrer verloren haben nach Robert Kiesalowski, muss sich Ilnur Sakharin da jetzt doppelt so doll anstrengen in den nächsten Wochen, wie schwer wiegt denn der Schlag, jetzt zwei Helfer gleich weniger zu haben?
Ja, es wiegt auf jeden Fall schwer. Ich meine, sowieso schon in einem Team, das auf zwei Hochzeiten tanzen will, Gesamtwertung und Sprint, da tut es sowieso schon weh, dass von 9 auf 8 Fahrer reduziert wurde dieses Jahr, die Kadergröße. Und ja, dass jetzt dann auch noch zwei weg sind, nach nur einer Woche Tour de France nur noch zu 6 unterwegs zu sein, das wird dem ganzen Team ganz schön wehtun in den nächsten 2 Wochen. Und der, ja, Zakarin ganz besonders natürlich. Seinen wichtigsten Berghelfer hat er schon verloren. Jetzt noch einen, der sehr, sehr gut im Flachen drücken kann und Tempo für ihn machen kann und auch am Berg nicht so schlecht ist. Also ja, das tut ihm auf jeden Fall weh, ganz klar.
Wäre sicherlich ja auch noch eine gute Option gewesen für morgen. Toni Martin hat ja in der Vergangenheit gezeigt, dass er auch auf Kopfsteinpflaster ganz gut zurechtkommt. Jetzt fehlt er und wir haben gerade schon Julian Alaphilippe und Daniel Martin angesprochen. Die haben nämlich auch ordentlich Zeit verloren, kamen dann hinter dem Feld ins Ziel nach diesem Sturz. Für Daniel Martin, der sich ähnlich wie Julian Alaphilippe in den ersten Tagen eigentlich ganz gut gezeigt hat, jetzt ein riesiger Rückschlag, 1 Minute 16 verloren. Ich glaube, für Daniel Martin, der jetzt in der Gesamtwertung sogar hinter Nairo Quintana liegt, dürfte die Hoffnung auf ein Podest in Paris so ein bisschen geschwunden sein mit dem Sturz heute.
Ja, ich habe ihn ja in den letzten Tagen nach dem Mille-de-Bretagne-Sieg habe ich Martin ja zum meinem Podestkandidat gemacht. Jetzt ändert sich die Situation ein bisschen. Er hat nicht nur wegen des Zeitverlusts, sondern auch, weil er morgen auf dem Kopfsteinpflaster sehr, sehr leiden wird. Er hat Schmerzen, hat gesagt, er hofft einfach, dass er morgen das irgendwie übersteht. Und ja, mit Schmerzen in diese Kopfsteinpflaster-Etappe zu gehen, das ist schon absolut keine ideale Voraussetzung. Und dann, da wird es dann wirklich schwer, nicht noch mehr Zeit zu verlieren. Das ist auch ja der Grund, warum Toni Martin aus dem Rennen ist, weil eben mit der Verletzung, mit der Wirbelfraktur, ja, Kopfsteinpflaster fahren keine besonders gute Idee ist für die zukünftige Gesundheit. Und ja, deswegen leider auch Toni jetzt dann hier aus dem Rennen raus.
Ja, 10 Deutsche dann also noch dabei. Wird auch ganz spannend morgen auf dem Kopfsteinpflaster. Du hast es angesprochen, das Thema Schmerzen. Lawson Craddock, der ja mit einem gebrochenen Schulterblatt unterwegs ist, der hält sich immer noch auf dem Rad, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch diese Reise morgen dann vorbei sein könnte. Gucken wir nochmal kurz auf Quickstep und Julian Alaphilippe, der heute, wie gesagt, auch Zeit verloren hat, liegt in der Gesamtwertung jetzt auf Platz 18. Da spricht doch jetzt alles dafür, dass Quickstep dann jetzt, wo Alaphilippe nicht mehr so weit vorne dabei ist, morgen die Karte Gilbert spielen wird, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das hätten sie allerdings sowieso gemacht. Ich denke, Gilbert und Terpstra werden da morgen versuchen, die Etappe zu gewinnen.
Ja, wir schauen jetzt dann auch noch gleich auf diese Etappe, die morgen ansteht. Schauen allerdings erstmal auf die Wertungstrikots. Greg van Avermaet weiterhin gelb unterwegs. 7 Sekunden vor Garen Thomas, 9 Sekunden vor TJ Van Garderen und dann kommen mit 16 und 22 Sekunden Rückstand Philipp Gilbert und Bob Jungels. In der Punktewertung Peter Sagan knapp 60 Punkte vor Fernando Gaviria. Dylan Runewegen hat ein bisschen was gut gemacht, aber liegt weit abgeschlagen, hat da auch wenig Chancen. Soren Krach Andersen, der ist immer noch im weißen Trikot unterwegs. Die Bergwertung auch Tom Skujens weiter verteidigt. Auch der war heute gestürzt, konnte aber weitermachen und bei dem Team ist auch weiter Quickstep vorne. Ja, morgen, und dann kommen wir auch schon mal zum Ausblick, steht eines der ersten Highlights an. Es geht von Arras Citadel nach Roubaix. Stimm uns doch mal ein bisschen darauf ein, was uns erwartet.
Auf jeden Fall ein ziemlich actiongeladenes Rennen. Die Straßen übers Pflaster, abgesehen davon, dass es halt Kopfsteinpflaster ist und die Kopfsteine hier, die Pflastersteine hier schon was ganz anderes sind als alles, was man von zu Hause kennt. Das sind schon ganz schöne Kavenzmänner und dann auch mit relativ tiefen und breiten Rillen dazwischen. Also das spürt man schon richtig heftig. Allein deswegen wird es schon spektakulär, aber dann sind halt die Straßen auch noch eng und es wird ein sehr hektisches Rennen werden. Viele Defekte, wahrscheinlich einige Stürze und ja, man sollte es sich, glaube ich, ab dem Moment, wo es aufs Pflaster geht, sollte man sich es, glaube ich, angucken, weil ab da ist die ganze Zeit was los mit Sicherheit und wird richtig spannend.
Ja, es gibt insgesamt 15 Kopfsteinpflaster-Sektoren, 21,7 Kilometer auf Kopfsteinpflaster. Es endet diesmal nicht direkt in diesem Velodrom, was wir von Paris-Roubaix kennen, sondern an einer anderen Stelle daneben, was Nils Pollitt, der Fahrer von Katjuscha und Teamkollege von Toni Martin Mazzacchitti, von dem Rennen morgen erwartet und was das Rennen vielleicht unterscheidet von dem Paris-Roubaix-Rennen, dem Eintagesklassiker und was das auch für sein Team bedeutet, das hat Felix nach dem heutigen Rennen für uns herausgefunden und da können wir mal kurz reinhören.
Wie anders ist Roubaix morgen im Vergleich zum Klassiker, wenn man für einen Klassementfahrer als Kapitän noch zusätzlich fahren muss? Also letztendlich ist, was du erreichen kannst, ja auch davon abhängig, ob noch jemand anderes Defekt hat oder stürzt.
Ja gut, ich meine, bei Roubaix stehen 170 Leute am Start, die es können und morgen stehen ja halt 50% Bergfahrer mit am Start, die noch nie so Roubaix gefahren sind oder kaum Roubaix gefahren sind, vielleicht das ein oder zwei Mal. Ich denke, morgen wird es ein großes Massaker, nenne ich es, werden und ich hoffe, dass nicht allzu viele Stürze passieren.
Aber deine Hauptaufgabe ist schon auf Ilnur aufzupassen. Also Etappensieg und solche Geschichten spielen erstmal überhaupt keine Rolle, sondern Ilnur ist die einzige Priorität.
Gut, wir haben das Ziel, mit Ilnur unter die, am besten aufs Podium zu bringen oder auf dem Podium zu haben in Paris. Deswegen morgen gar keine Zeit für ihn verlieren. Ist halt, wie gesagt, schon ein ganz wichtiger Tag für ihn. Er ist auch noch nie so ein Pflasterrennen gefahren und dann muss ich natürlich bei ihm bleiben.
Ja, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Rennen und wirklich kein typischer Klassiker. Viele Teams werden sich ja auch darum kümmern müssen, ihre Kapitäne so über das Pflasterheil rüber zu bekommen, ohne großen Zeitverlust. Was erwartest du für ein Rennen und wer sind für dich in Anbetracht dieser Konstellation neben Philippe Gilbert und Niki Terpstra noch so Favoriten, die man auf dem Schirm haben sollte?
Ja, ist ganz schwierig, von Favoriten zu sprechen bei der Etappe, weil es eben tatsächlich sehr darauf ankommt, was die Klassikerfahrer an Klassementfahrern in ihrem Team haben und inwiefern sie freie Fahrt haben werden. Weil Greg van Avermaet ist im gelben Trikot, will das gelbe Trikot verteidigen, aber BMC muss eben auch schauen, dass sie Richie Porte übers Pflaster bekommen. Und wenn Van Avermaet derjenige ist, der am Ende noch mit Port vorne ist, dann wird er auch nicht freie Fahrt bekommen, um das gelbe Trikot zu verteidigen, sondern dann geht es erstmal darum, Port sicher übers Pflaster zu bekommen. Da gibt es ganz viele taktische Varianten, die dann eine Rolle spielen. Deswegen ist es ganz schwierig, dann Favorit vorauszusagen. Es muss auf jeden Fall für den Favorit, der die Etappe gewinnen will, muss selbst gut durchkommen, aber muss auch hoffen, dass sein Kapitän gut durchkommt, damit er überhaupt die Möglichkeit hat, vorne einzugreifen. Also es gibt ja viele, viele starke Klassikerfahrer jetzt im Peloton, zum Beispiel auch John Degenkolb und Jasper Stuyven zählen ja zum Beispiel dazu bei Trek, aber die haben dann halt wieder Bauke Mollema, auf den sie aufpassen müssen und so zieht sich das durch. Bei Quickstep gibt es dann Bob Jungels für die Gesamtwertung. Auch da muss man gucken, ob man wirklich Gilbert und Terpstra beiden dann freie Fahrt gibt oder ob dann auch jemand auf Jungels aufpassen muss. Und so ist es eigentlich in fast jeder Mannschaft. Deswegen tatsächlich einen Favoriten auf den Etappensieg zu nennen, ist, glaube ich, ziemlich schwer.
Aber das ist ja auch das, was diese Etappe ausmacht. Ich glaube, wir sind uns da einig, dass wir uns freuen, auch einfach, weil es so eine Wundertüte ist. In den letzten Tagen waren die Massensprints ja doch relativ klar als solche vorherzusehen. Und jetzt haben wir eben eine Etappe, wo so viel passieren kann und wo auch es darauf ankommt, dass sich die Favoriten halten. Also ich persönlich freue mich sehr, sehr doll auf diese Etappe über 156 Kilometer. Und ich glaube, du bist auch schon ein bisschen heiß.
Ja, ich freue mich sehr, mir das anzuschauen. Ich bin gespannt, was passiert. Ich bin sehr sicher, dass mindestens einer von den Favoriten richtig Probleme bekommen wird und wir einen Mitfavorit auf Gelb wahrscheinlich am Ende des Tages weniger haben. Wer das ist, keine Ahnung. Lässt sich leider nicht vorhersehen. Freue mich sehr auf die Etappe, die zu sehen, auch wenn ich selbst, das kann ich jetzt schon sagen, nicht im Etappenziel in Roubaix sein werde, sondern zu dem Zeitpunkt dann auf dem Weg in Richtung Alpen bin, da dann für den Ruhetag rechtzeitig da zu sein, um die Ruhetag-Pressekonferenzen mitnehmen zu können und vielleicht sogar schon da zu sein, wenn die Fahrer dann abends mit dem Flugzeug aus Lille in Chambéry ankommen in den Alpen. Das ist hier das logistische Problem der Journalisten. Man muss sich da so ein bisschen entscheiden, weil eben die ASO uns da was aufgebürdet hat mit dem Transfer von über 800 Kilometern von Roubaix bis runter nach Annecy zum Ruhetag, was einfach abends nach der Etappe nicht mehr machbar ist. Und ja, die meisten fahren abends los und schlafen dann irgendwo und kommen dann halt erst mittags an. Wenn man aber schon vormittags am Ruhetag in Annecy sein will, dann muss man es anders machen.
Ja, danke auf jeden Fall für die Einblicke und für euch, liebe Zuhörer, heißt das, dass vielleicht eventuell morgen dann keine O-Töne kommen, müssen wir mal gucken, aber ihr kriegt dann auf jeden Fall am Ruhetag ein paar Einblicke, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen, da kriegt ihr aber dann morgen nähere Infos zu, für euch auf jeden Fall eine dringende Guckempfehlung für die Etappe morgen und eine dringende Hörempfehlung natürlich dann für die Nachbereitung, die ihr dann hier bei Radio Tour wieder bekommt. Das war's für heute. Die achte Etappe war sehr, sehr spektakulär, zumindest was das Finale angeht. Toni Martin musste nach einem Sturz leider aussteigen. Dylan Groenewegen hat gewonnen, auch weil sich Fernando Gaviria und André Greipel ein bisschen in die Haare bekommen haben. Also sehr, sehr spannend. Ich bedanke mich auch heute wieder bei Felix dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir noch einen schönen Abend.
Danke gleichfalls dir auch und auch allen, die hier zuhören, noch einen schönen Abend, beziehungsweise die, die morgen früh erst hören, einen wunderschönen Tag mit einer extrem spannenden Etappe.
Ja, darauf freuen wir uns. Das war's dann auch für heute mit Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com. Wie immer seid ihr dazu aufgerufen, uns bei Hashtag Radio Tour vielleicht auch eure Meinung noch zu den Auseinandersetzungen und den Strafen zwischen Gaviria und Greipel zu nennen. Auch eure Favoriten, eure möglichen Rennverläufe für die morgige Etappe mal ein bisschen durchzuspinnen. Ich lese mir das sehr, sehr gerne durch. Bin da ganz viel unterwegs auf Twitter auch morgen. Hashtag Radio Tour oder eben an @Luke_Crew oder @FelixMattis. Gerne auch direkt schreiben. Ansonsten bewertet uns auf iTunes und schreibt uns eine Rezension. Auch darüber würden wir uns sehr freuen. Und das soll es gewesen sein für heute. Wir hören uns morgen wieder. Gute Nacht.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.